Einen wunderschönen guten Abend, liebe Jugendliche und Junggebliebene am Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live zu einer unserer Spurensuchen-Sendung heute am Montag begrüßen. Ja, wir öffnen heute wieder eine Schatztruhe des heiligen Franz von Assisi und mehr wollten wir nicht haben. Franziskus wird angeschaut und angesprochen von der Kreuzikone von San Damiano. Franziskus, baue meine Kirche wieder auf. Das wird der zentrale Satz der heutigen Sendung sein. Ich darf, wie gewohnt, wie den letzten Sendungen zu dem heiligen Franz von Assisi, unsere Expertin begrüßen, die Schwester Petra Grünert aus der Diözese Augsburg. Schwester Petra, du bist mir telefonisch zugeschaltet. Hallo.
Ja, grüß dich Gott und liebe Hörerinnen, liebe Jugendlichen, grüß Gott, guten Abend.
Ja, Schwester Petra, dann würde ich doch sagen, red mal gar nicht lang um den heißen Brei herum. Dann bitten wir dich, dass du uns einfach erzählst, was es mit diesem Satz Franziskus, baue meine Kirche wieder auf, so zu tun hat.
Ja, liebe Jugendliche, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind ja in der Mitte der Fastenzeit schon fast angelangt, wo uns immer auch wieder verschiedene Kreuzandachten, Kreuzwege begegnen. Und heute Abend wollen wir einfach auch diese besondere Begegnung des heiligen Franz von Assisi mit dieser Kreuzikone, dieser zerfallenen kleinen Landkapelle von San Damiano außerhalb der Stadtmauern von Assisi anschauen. Wer die letzten Sendungen etwas verfolgt hat, der weiß, dass wir so an diesem Lebenspunkt von Franziskus stehen. Er, dieser gut 20-Jährige, der geschäftlich sehr erfolgreiche und in seiner Stadt beliebte Mann, der kommt mit ungefähr 20 Jahren in eine große Sinnkrise, nachdem er Krankheit, Krieg und Gefangenschaft erlebt hat als junger Bursche und beginnt nun so mit 20, 22 zu fragen, was ist wirklich der tiefere Sinn meines Lebens und öffnet auch sein Herz für Gott, den er irgendwie spürt, dass es ihn doch geben wird. Und in dieser Suche macht sich Franziskus auf, nach dem Sinn seines Lebens zu suchen und er begegnet, wie in der letzten Sendung gehört, diesen armen Aussätzigen draußen vor der Stadt. Im Graus bis dahin er der Reiche und Wohlhabende vor diesen Armen, aber er wendet sich irgendwie in seiner Suche, auch irgendwie gedrängt von der Liebe im Herzen, diesen Armen zu. Und in diesen Begegnungen, da geht er immer wieder mal an dieser zerfallenen Landkapelle von San Damiano außerhalb der Stadtmauern seiner Heimatstadt Assisi vorbei. Und so wird beschrieben, dass es ihn eines Tages drängt, im Herzen doch in diese kleine Ruine hineinzugehen. Wer von uns geht schon gerne in eine zerfallene Kapelle oder Kirche? Meistens erleben wir heute in unserem Land, dass solche Gebäude mit einem Bauzaun abgesperrt sind. Aber dieser junge Franziskus in seiner Suche, er wird irgendwie vom Geist Gottes in diese einstürzende Kapelle, in diese Bauruine hineingeführt und entdeckt dort, wahrscheinlich in einer Ecke liegend oder am Boden, diese heute bekannt gewordene große Kreuzikone, die sehr bunt und vielfältig ist, die circa 2 Meter im Original groß ist und die vielen Menschen millionenfach inzwischen begegnet auf der ganzen Welt in Kopien und Reproduktionen. Ich versuche mal kurz, Ihnen über die Stimme des Radios dieses Kreuz zu beschreiben, wenn Sie sich die nicht genau vorstellen können. Ein großes Tafelkreuz, etwa 1000 Jahre alt, sehr bunt mit vielen Farben, vor allem rot und hell goldleuchtenden Farben. In der Mitte sehen wir stehend diesen großen Christus mit seinen ausgebreiteten Armen und mit seinen offenen Augen, der den Betrachter anschaut. Dieser gekreuzigte Christus, er steht nicht als der gekreuzigte und Tote vor uns, sondern als schon der Auferstandene mit seinen offenen Augen. Und auf dieser Kreuztafel ist nicht nur er allein zu sehen, sondern viele andere Figuren und Personen können wir entdecken. Maria und Johannes unter dem Kreuz, aber auch Maria Magdalena und der römische Hauptmann, die Engel am Grab und die Frauen am Grab des Ostermorgens. Wir können viel auf dieser Ikone entdecken und so mag es dem jungen Franziskus auch gegangen sein, der dieses Bild zum ersten Mal entdeckt, dieses Kreuz wahrscheinlich in dieser Ruine aufrichtet. Es entstaubt vom Dreck seiner Zeit. Diese Kapelle wurde vergessen und deshalb zerfallen. Und dieser junge Franziskus mit etwa 22 Jahren, er beginnt, dieses Kreuz zu betrachten. Er beginnt, die Stille zu suchen, diesen Christus anzuschauen und mit ihm zu sprechen im Gebet. Er ist umhergetrieben in seinem Herzen mit dieser Frage, was ist denn der Sinn meines Lebens? Ist es wirklich der Reichtum meiner Familie, der tolle Geschäftserfolg als Kaufmann? Ist es dieser Traum, ein berühmter Ritter zu werden? Das scheint Franziskus nicht wirklich die Freude und Fülle des Lebens zu schenken. Und er sagt selber, 20 Jahre hat er so gelebt, als gäbe es Christus in seinem Leben nicht. Und jetzt beginnt er, vor diesem Kreuz, diesen Christus anzuschauen und ihm allmählich auch die Frage zu stellen, kannst du mir nicht sagen, was der tiefere Sinn in meinem Leben ist? Er selbst weiß keine Antwort. Er fühlt sich in einer Finsternis. Es ist dunkel um ihn herum. Und wahrscheinlich ist auch in dieser zerfallenen kleinen Landkapelle kaum ein Fenster. Es ist meistens dunkel. Er sieht dieses Kreuz mit wenig Licht. Vielleicht von diesen eingebrochenen Mauern dringt Licht herein. Und so hat er den Eindruck, dass dieser Christus ihn immer persönlicher ins Herz schaut. Dieser junge Franziskus, er formuliert einige Gebetssätze, die uns bis heute erhalten sind und die bekannt geworden sind als dieses sogenannte Berufungsgebet von San Damiano, wo er diese Worte spricht im Blick auf diesen Christus, auf dieser großen Kreuzikone, die fast 2 Meter groß vor ihm steht, beginnt er die Worte zu sprechen: Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und gib mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir das rechte Gespür und die rechte Erkenntnis, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Dieser junge Franziskus, über Monate, über Wochen wird er dieses Gebet vor diesem Kreuz sprechen und hinhören in die Stille des Herzens, ob dieser Jesus ihm eine Antwort gibt. Wir kennen vielleicht auch solche Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht momentan im Leben, wenn wir Arbeit suchen, wenn wir krank sind. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Da tappen wir auch im Dunkeln. Und so ging es wahrscheinlich auch diesem jungen Franziskus mit etwa 22 Jahren. Wie geht sein Leben weiter? Und da hört er eines Tages, als er in der Stille vor diesem Kreuz verweilt und diesen Christus in die Augen schaut, aber auch wahrscheinlich die anderen Personen unter dem Kreuz wahrnimmt, dass er von einer großen Liebe ergriffen wird, dass er vielleicht auch diese tiefe mystische Erfahrung macht, dass dieser Gott wirklich ein lebendiger Gott ist. Und was er entdeckt, da begegnet ihm dieser gekreuzigte Christus halbnackt, barfuß, fast auf Augenhöhe. In den vergangenen Jahren seines Lebens bekommt er mit, wie oben in seiner Heimatstadt der große Dom von Assisi, die große Kathedrale von den reichen Bürgern und Adeligen erbaut wird. Und da wird Christus als der Weltenherrscher, als der Pantokrator, der reiche König, oben am Himmelsgewölbe dargestellt, wo er scheinbar über den Menschen thront und mit unseren Sorgen nichts zu tun hat. Von dieser Erfahrung, von dem Bau der großen Kathedrale, macht er jetzt eine ganz andere Erfahrung. Er sieht Christus vor sich als den Sohn Gottes, der halb nackt vor ihm steht. Und Franziskus ist der reiche Kaufmannssohn, der tolle Kleider anhat. Er, der junge Bursche mit den tollen Kleidern, steht dem halbnackten, gekreuzigten Christus gegenüber. Franziskus geht es daheim gut. Er ist wohl behütet und hat ein reiches Elternhaus. Und was entdeckt er in dieser Kapelle von San Damiano? Dieser gekreuzigte Jesus, er steht hier wie ein Obdachloser draußen vor der Stadt in einer zerfallenen Kirche, wo nichts anscheinend in Ordnung scheint. Franziskus nimmt Gegensätze wahr. Er, der reiche Jüngling, der gut dasteht, und er begegnet diesem armen, gekreuzigten, halbnackten Christus, der barfuß vor ihm am Kreuz steht und die Arme weit aufmacht. In diesem Verweilen vor diesem Kreuz, in dieser zerfallenen Kapelle von San Damiano, da hört er eines Tages seinen Namen laut ausgesprochen, ausgerufen, Francesco. Und er erschrickt, weil er niemand in dieser Kapelle sieht und hört. Aber er hört seinen Namen, Francesco, und er entdeckt und spürt im Herzen, dieser Name wird vom Kreuz zu ihm gesprochen. Und so hört er diesen Satz, Francesco, siehst du nicht, wie meine Kirche zerfällt? Geh hin und bau sie wieder auf. Und es wird berichtet, dass er selbst seinen Brüdern erzählt hat, wie er da erschrocken ist. Und gleichzeitig erfüllt ihn dann aber eine große Freude, weil er spürt, vielleicht ist das die Antwort auf seine Fragen, was der Sinn seines Lebens ist. Francesco, baue meine Kirche wieder auf, die zerfällt, wie du hier siehst. Und von dieser Freude erfüllt, kommt er so vom Nachsinnen zur Tat und sagt, ja, Herr, ich will das tun, wenn du von mir willst, dass ich diese Kirche wieder aufbaue. Vielleicht ist das momentan mein Lebensauftrag. Und dieser junge Francesco mit 22, der Kaufmannssohn, der eigentlich mit Geld und Stoffen gut gehandelt hat und gut umgehen kann, er nimmt nun die Steine dieser Kapelle in die Hand, die herumliegen, und beginnt nun, diese Steine aufeinander zu setzen, um diese Kapelle zu renovieren, um sie zu reparieren, um dieses Haus Gottes, das zerfällt, wieder in Ordnung zu bringen, um es wieder aufzubauen. Und wir können uns vorstellen, wenn wir an die Eltern, vor allem an diesen ehrgeizigen Vater, diesen Kaufmann denken, dass der nicht begeistert ist, als er mitbekommt, dass sein Sohn viel Zeit dort unten in San Damiano verbringt, um diese Landkirche zu renovieren. Es kommt zum Eklat. Aber vielleicht hören wir da nach der Musikpause ein Stückchen weiter. Aber ich lade euch ein, wie geht's denn euch und an wen wendet ihr euch, wenn ihr nicht wisst, wie es im Leben weitergeht? Wenn ihr fragt, was ist der Sinn, was sind die nächsten Schritte in meinem Leben? Wo sucht ihr nach Antwort? Vielleicht können wir in der Musikpause ein bisschen drüber nachdenken, ob unser erster Weg ein Schritt auf Gott zu ist oder ob wir erst noch bei vielen anderen Ratgebern uns nach einer Antwort umschauen.
Mehr wollten wir nicht haben. Ich darf euch recht herzlich hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend, hier bei der Spurensuche begrüßen. Heute mit dem Thema Franziskus, baue meine Kirche wieder auf. Ich bin der Ginki und habe unsere Franz von Assisi-Expertin, die Schwester Petra Grünert, am Telefon. Sie hat uns jetzt gerade einen kurzen Impuls gehalten, wie der 20-jährige Franziskus eben diese Kreuzikone in San Damiano entdeckt und daraufhin ja seinen Sehnsüchten mehr oder weniger freien Lauf lässt, bis er dann wirklich diese markanten, diese sehr treffenden Worte hört, Franziskus, siehst du nicht, wie meine Kirche zerfällt? Geh hin und bau meine Kirche wieder auf. Schwester Petra, ich hätte jetzt gleich mal eine interessante Frage. Du hast gerade vorhin gesagt, dass eben zu der Zeit, als Franz von Assisi diese Kreuzikon entdeckt, auch dieser große Dom gebaut worden ist. Wie haben denn die Menschen auf einmal jetzt da reagiert, als er gesagt hat, nein, das ist ja eigentlich total falsch, was ihr macht, und ich mache das richtig und er macht eigentlich das komplett Gegensätzliche?
Ja, das Interessante ist, dass Franziskus es nicht sagt, dass die anderen was falsch machen, sondern Franziskus setzt einfach das, was er gehört hat, das, was er wahrnimmt auch, was er als Wahrheit erkennt für sein Leben, setzt er einfach in die Tat um. Also er hört in sein Herz hinein und hört, richtet sich auf diesen Christus aus und versucht zu hören, was er ihm zu sagen hat. Und dieser Auftrag, eben Franziskus, baue meine Kirche wieder auf, ist für ihn wie ein Stück weit Gehorsam. Er gehorcht dieser Stimme, diesem Auftrag und beginnt es einfach zu leben, ohne den anderen was vorzuwerfen. Also der ist nicht so, wie wir oft geprägt sind, dass wir den anderen sagen, ja, ihr macht was falsch, ich mach's richtig, sondern Franziskus tut da gar keine Beschuldigungen geben, sondern er beginnt einfach zu leben und die anderen sehen auf einmal, dass er anders lebt als vorher. Und dann beginnen die anderen zu fragen, warum tut er das?
Auf der anderen Seite ist uns irgendwie bekannt, dass es von den Bürgern hingegen dann gegenüber Franz von Assisi irgendwelche Verschmähungen oder Verspottungen gab?
Die gab es schon auch, und zwar, Sie kennen ihn ja als diesen reichen Kaufmannssohn, der in seinen besten Jugendjahren viele Feste gefeiert hat und da auch gröhlend und lauthals mit seinen Freunden am Abend in der Nacht durch die Stadt gezogen ist. Also er war bekannt als ein lebenslustiger Mann, und sie verspotten ihn ab diesem Zeitpunkt, nachdem er sich von seinem Vater und dem Reichtum lossagt und sagt, nein, ich gebe ihm alles zurück, diese Szene vor dem Bischofspalast, wo es nicht nur den Geldbeutel zurückgibt, sondern wirklich alle seine Kleider, die er anhat, und vor allem nackt dasteht und sagt, also hört mal alle gut zu, bis heute habe ich den Pietro Bernardone meinen Vater genannt, aber ich will euch sagen, unser Vater ist im Himmel, also dieser Vater im Himmel ist unser wirklicher Vater. Und mit diesem Akt, sich loszusagen vom Reichtum, von dem Streben seines Vaters, halten die den für verrückt. Warum dieser Reiche, dem alles zur Verfügung steht, eine Karriere, warum er freiwillig dieses Leben als Einsiedler wählt, um diese Kapelle von San Damiano nun aufzubauen. Das können die nicht verstehen, die halten ihn für verrückt. Und Franziskus hat auf einmal kein Geld mehr und er braucht ja auch was zu essen. Und er beginnt nun in seiner Heimatstadt von Tür zu Tür immer wieder zu gehen und um Essen zu betteln. Und dann spotten sie ihn aus, verlachen ihn. Die einen geben ihm was, die anderen halten ihn für verrückt.
Du hast gerade vorhin gesagt, dass er auch selber gesagt hat, dass er ziemlich erschrocken ist, als er zum ersten Mal diese Stimme dann gehört hat. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich jetzt auf einmal die Stimme Gottes hören würde, ich würde wahrscheinlich das niemandem verraten, weil ich denken würde, ja Gott, die meinen alle, jetzt ist es aus mit ihm. War Franziskus sofort davon überzeugt, dass das die Stimme Gottes ist, oder hat er auch erst mit sich so gehadert und gedacht, okay, bilde ich mir das jetzt wirklich nur ein?
Also soweit mir die Quellen bekannt sind, und es sind sehr viele Quellen aus seinem Leben geschrieben worden, auch von den ersten Brüdern, was er erzählt hat, so hat er ja die Wochen vorher oft und lange vor diesem Kreuz gebetet und hat auch, denke ich, seine Erfahrungen gemacht, dass dieser Gott existiert, dieser Christus für mich geboren und gestorben ist am Kreuz. Und einfach diese Stimme zu hören, ist ja eine Erfahrung von vielen Menschen, die so eine mystische Erfahrung haben. Auch die Bibel im Alten und Neuen Testament berichtet immer wieder davor, auch wenn wir morgen auf das Fest Maria Verkündigung schauen, Maria erschrickt, als der Engel zu ihr spricht. Also wir rechnen ja nicht damit, dass wir Gottes Stimme hören. Und so ist der Franziskus erst erschrocken und dann in einem kurzen Moment drauf oder einige Minuten spürt er, ja, da ist dieser lebendige Gott da und er wird mit Freude erfüllt. Und diese Erfahrung machen ja auch schon in der Heiligen Schrift, im Alten und Neuen Testament und auch viele andere heilige Männer und Frauen in der Kirchengeschichte immer wieder, wenn Gott wirklich in unser Leben eintritt, wir erschrecken und dann spüren wir aber eine tiefe Freude und spüren, da ist Gott wirklich da.
Die Kreuzikone, hast du gerade vorhin beschrieben, existiert so mit hell oder aus hell leuchtenden Farben,
Ja.
Gold, Rot, hast du gerade vorhin gesagt. Jetzt liegt die da an dieser zerfallenen Kapelle, dann stellt sich für mich die Frage, warum sieht die keiner? Die muss ja irgendwie auffallen, oder warum sieht die nur Franziskus?
Also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Menschen seiner Zeit einfach beschäftigt sind, diese große Kathedrale oben in der Stadt zu bauen. Und da gibt es viele kleine Kapellen draußen außerhalb der Stadt, die schon früher gebaut worden sind, vielleicht auch von Benediktinern betreut. Und die Zeit damals ist auch eine Zeit, wo diese kleinen Dinge vergessen werden. So wie die Aussätzigen, mit denen man nichts zu tun haben will. Man kümmert sich darum, auch in einem großen Kirchenbau wie der Kathedrale seine Macht, seinen Reichtum den anderen Städten zu demonstrieren. Und so vergessen die Bürger, dass diese Kapellen draußen sind und es kümmert sich keiner mehr darum. Und Franziskus ist auch schon oft an dieser Kapelle vorbeigegangen und nie hineingegangen. Und so wird beschrieben, dass er vom Geist Gottes geführt und getrieben wird, doch mal in diese Ruine hineinzugehen. Und da wird diese Ikone nicht strahlend glänzend in der Ruine gestanden sein, sondern auch vom Zahn der Zeit, vom Wetter, von diesem einsturzgefährdeten Bau einfach auch verstaubt und verdreckt gewesen sein irgendwo.
Welchen Stellenwert hat denn die Kirche heute?
Heute ist sie, wer nach Assisi kommt, wird sehen, dass da die Kirche viele junge Brüder, Franziskanerbrüder der italienischen umbrischen Provinz beheimatet. Die haben da ihr Noviziat heute dort. Und bis 1253, solange die heilige Clara gelebt hat, war das der Stammsitz des ersten Klosters der heiligen Clara mit ihren Schwestern.
Du hast gerade vorhin gesagt, dass Franz von Assisi aus einer sehr reichen Familie kam und sehr angesehen war, sehr beliebt war. Dann ungefähr 2 Jahre vor diesem Kreuz eigentlich geharrt hat mit sich auch selber. Du hast uns auch dieses wunderschöne Berufungsgebet vorgelesen. Das ist jetzt mir aber auch so ein Stück nach Verzweiflung vorgekommen, so nach der Art, Gott, jetzt sag mir halt wenigstens endlich, ob das das Richtige ist, was es für mich zum Tun hat. Kann man danach sagen, dass er ab diesem Moment, ab dieser Stimme, sich seines Lebens oder seiner Taten sehr sicher war und nie wieder umkehren wollte?
Also ich glaube, dieses immer sehr sicher sein und nie umkehren wollen, das kann man da auf keinen Heiligen oder auf uns selber gar nicht so anwenden, sondern für den Moment. Von dem Moment, glaube ich, war er sich sicher, dass das Richtige ist. Und er hat im Laufe seines Lebens, auch der kommenden 20 Jahre, immer wieder Phasen gehabt, wo er sicherlich gehadert hat, vor allem 2 Jahre vor seinem Sterben, wo er so verzweifelt war, dass er sich fast selbst umbringen wollte, weil die Brüder, die er hatte, nicht mehr seinem Ideal des Anfangs entsprochen haben. Also man kann nie sagen, er hat nie gezweifelt, es werden immer Zweifel kommen. Ich kann nur immer für den Moment sagen, ich glaube, es ist das Richtige.
Ja, dann würde ich sagen, da enden wir doch mal mit unserer ersten Fragerunde. Wir hören jetzt von Third Day Your Love, O Lord.
To the heavens, your faithfulness stretches to the skies, and your righteousness is like the mighty mountain, yeah, and your justice flows like the ocean's tides, and I will lift my voice to worship you, my King, and I will find my strength in the shadow. To the heavens,
pledges to the skies. Your righteousness is like the mighty mountain. Yes, your justice flows like the ocean's tide.
Third Day, Your Love, oh Lord. Ich darf euch recht herzlich zur Spurensuche am heutigen Abend der Jugend zurück bei Radio Horeb begrüßen. Ich bin der Ginki und heute geht es um das Thema Franziskus, baue meine Kirche wieder auf. Am Telefon Schwester Petra Grün und unsere Franz von Assisi-Expertin in dieser Sendereihe. Jetzt habe ich gerade eine Frage reinbekommen von Sabine. Sie fragt, ob die Geschichte von Franziskus heute noch möglich ist und ob es auch noch Menschen gibt, die ihr Leben so radikal wegen Gott ändern. Schwester Petra.
Also ich kann schon sagen, dass es möglich ist. Ich habe vor ein, zwei Jahren einen Bericht im Fernsehen gesehen von einem italienischen jungen Mann, der auch aus reicher Familie stammt und der dann ähnlich auch am Beispiel wie Franziskus angefangen hat, in Süditalien unten das Ganze hinter sich zu lassen und sich um die Obdachlosen und Armen zu kümmern und da auch etwas aufzubauen. Der war sehr beeindruckend, dieser Fernsehbericht, weil der einfach auch zeigt, dass in unserem Jahrzehnt solche Menschen gibt. Und ich denke auch an die ein oder anderen Brüder und Schwestern, Männer und Frauen unserer Zeit, die aus ihren Familien herausgehen und anfangen, ein neues Leben in diesem franziskanischen Art und Weise zu führen. Ob es die neue Erneuerungsbewegung der Franziskaner aus New York sind, diese Grey Fathers. In Deutschland nehme ich eher auch wahr, dass wir natürlich auch die Ordensgemeinschaften auch vom Wohlstand unserer Gesellschaft auch sehr bedrängt sind und da auch Gefahr laufen, uns da einzurichten.
Jetzt habe ich eine Frage von Marianne Frei aus Bobingen bekommen. Liebe Schwester Petra, wie hat der heilige Franziskus es geschafft, seinen inneren Zweifel für diesen Richtungswechsel vom reichen Adligen zum armen Mönch zu überwinden?
Ich glaube, diesen Zweifel, den hat er da am Anfang gar nicht so gehabt, sondern, liebe Marianne, wenn du so direkt fragst, ich glaube, er hat einfach gespürt, dieser ganze Reichtum und so macht mich nicht glücklich. Und er ist auch an seine Grenzen gekommen durch das eine Jahr Gefangenschaft in Perugia, in einem Gefängnis und ein Jahr Krankheit als dieser junge Bursche und merkt, das Ganze, was sein Streben ist, macht ihn nicht glücklich, es muss was Tieferes geben. Und er beginnt, glaube ich, da eine Spur zu finden, indem er anfängt zu fragen und in sein Herz hineinzuhören, ob er da eine Antwort findet. Und er beginnt sich auch zurückzuziehen an stille Orte, weg vom Trubel seiner Zeit, um auch Gott zu suchen, den er noch nicht kennt. Und da kommt er im Laufe dieser ein, zwei Jahre, wird er so sensibel, dass er einerseits diese Armen entdeckt und beginnt ihnen zu helfen, ihnen zu dienen, und erlebt da in diesem Tun eine große Freude und dann er beginnt auch zu beten und Gott direkt zu fragen.
Wunderbar. Jetzt habe ich gerade erfahren, dass wir eine Zuhörerin in der Telefonleitung haben, die Frau Gerlinde Empel. Gerlinde, herzlich willkommen bei der Spurensuche. Was ist deine Frage?
Ich habe keine Frage, Herr Kingi. Ich begrüße dich, liebe Petra. Ich bin die Frau, die auch immer in Fünfstetten im Kloster ist.
Aha.
Und es ist nämlich halt genau der Tag, vor 5 Jahren war meine Bekehrung. Und es gibt es also auch heute noch, dass man sein Leben also ja radikal ändert.
Sehr schön.
Danke für dein Zeugnis.
Gerne. Ja.
Für Gott.
Wiederhören. Schwester Petra, ich hätte jetzt noch eine Frage. Was kann jetzt eben diese Bewandtheit, die Franziskus erfahren hat, die Franziskus ausharrend vor diesem Kreuz auf einmal erlebt hat, was kann das für uns jetzt auch in Anbetracht der Fastenzeit für ein Zeugnis, für eine Botschaft sein?
Also für mich, und da möchte ich auch alle anderen, die zuhören, einladen, ist es eine große Chance, jetzt in der Fastenzeit sich immer wieder auch Zeit zu nehmen und sich wirklich vor ein Kreuz zu stellen, zu setzen oder zu knien, es zu betrachten. Und ich lade Sie wirklich ein, die modernen Medien machen es ja möglich, wer dieses Bild der Kreuzikone nicht daheim hat und nicht kennt, im Internet zu schauen und sich das auszudrucken. Es gibt da wirklich viel zu entdecken. Und was können wir entdecken? Vor allem, glaube ich, dieses für viele Neue, dass dieser Christus uns mit offenen Armen entgegengeht, dass er uns mit offenen, liebevollen Augen anschaut und dass er ein offenes Ohr hat. Und ich möchte da jeden einladen, ich mache es auch immer wieder, wirklich die vielen Details dieses Kreuzes von San Damiano zu suchen und sich zu trauen. Was willst du mir heute sagen? In Verbindung auch, da möchte ich Papst Franziskus heute auch ins Spiel bringen, der uns jetzt in der Fastenzeit immer wieder auch einlädt, schon die ganzen Monate vorher, auch die Heilige Schrift, des Neuen Testament zur Hand zu nehmen, das Evangelium zu lesen, im Blick auf Jesus am Kreuz auch, und zu schauen, was will er mir durch sein Wort sagen, und auch diesen liebenden Blick, gerade drucken Sie sich wirklich aus dem Internet aus, diese Kreuzikone, diesen liebenden Blick dieses Gekreuzigten von San Damiano auf uns in der Fastenzeit wirken zu lassen. Dass da ein Gott ist, der mich liebevoll anschaut, der offene Arme für mich hat, der eigentlich um meine Liebe bettelt oder anfragt, der ein offenes Herz hat, und da wirklich Zeit zu verbringen vor so einem Kreuzbild wie Franziskus und sich dadurch von dieser Liebe Gottes verwandeln zu lassen, stärken zu lassen, aber auch für die, die krank sind und Schmerzen haben, auch ein Stück des Hoffnungsbildes, dass uns Christus in dieser Situation beisteht, dass er selber Schmerz getragen hat und uns aber auch in diesem Leid mit seiner Liebe und seiner Kraft, seiner heilen Gegenwart einfach dabei sein will.
Super, vielen Dank, Schwester Petra. Am Ende dieser heutigen Spurensuchensendung wollen wir wie gewohnt auch wieder mit einem Gebet beenden, wenn ich dich, Schwester Petra, bitten dürfte.
Gerne, und ich würde das gerne verbinden mit einem kurzen Text, im Blick auch auf ein Kreuz, das wir vor uns haben oder vor uns in Augen herrufen können, mal so ein Kreuz vor sich zu nehmen und die folgenden Worte aus einem Text von Anthony de Mello dazu auch hören. So schreibt er: Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zum Herrn. Ich pflegte ihn, um Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu loben und ihm zu danken. Aber ich hatte stets das unangenehme Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm in die Augen zu sehen. Und ich wollte nicht. Ich redete zwar, blickte aber weg und ich wusste warum. Ich hatte Angst, einen Vorwurf dort zu finden, wegen irgendeiner noch nicht bereuten Sünde. Ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen. Irgendetwas wollte er von mir. Doch eines Tages fasste ich Mut und blickte ihn an. Da war kein Vorwurf. Da war keine Forderung. Diese seine Augen sagte nur: Ich liebe dich. Ich blickte lange in diese Augen. Forschend blickte ich in sie hinein. Doch die einzige Botschaft lautete: Ich liebe dich. Und ich ging hinaus und ich weinte wie Petrus, als er den Herrn dreimal verleugnete. Mit diesen Worten lade ich Sie ein, in diesen kommenden Tagen und Wochen der Fastenzeit immer wieder diesem gekreuzigten Christus ins Angesicht zu schauen, ihn anzublicken. Und wenn Sie ein Bild haben, wo es sie mit offenen Augen anschaut, diesen liebenden Blick auf sich wirken zu lassen und vielleicht auch diese Worte von Franziskus immer wieder zu wiederholen, wenn wir selber in Dunkelheit geraten. Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke du mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Und so segne uns mit seinem liebenden und barmherzigen Blick dieser dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ja, vielen Dank, Schwester Petra, für deine Nachrichten, für deinen Impuls, für deine Gedanken. Ich darf mich auch bei euch, liebe Jugendliche und Junggebliebene, bedanken, dass ihr heute eingeschaltet habt. Die Sendung, die wir jetzt gerade gehört haben und ihr euch denkt, ah, die ist eigentlich echt ganz cool, die möchte ich unbedingt haben, wie die anderen 5 Sendungen zu Franz von Assisi bereits auch, gibt es wie immer als Podcast auf unserer Internetseite www.horeb.org oder diese könnt ihr auch beim CD-Dienst bestellen. Einfach die Telefonnummer 0049 8328 921 120 wählen oder ihr schreibt eine E-Mail cd-dienst@horeb.org. Ja, Schwester Petra, dir nochmal vielen Dank. Gesegnete Kar und dann noch viel mehr gesegnete Ostertage.
Ja, die wünsche ich euch auch. Und wir hören uns erst im Mai wieder.
Im Mai, vielleicht können wir da mal endlich die Tiere singen lassen, auf die ich ja jetzt schon so lang warte.
Vielleicht die Tiere oder sogar, weil der heilige Papst Franz, oder der heilige Franz ja auch nach Israel ins Heilige Land gepilgert ist und in diesen Maitagen, wenn eine Sendung ist, auch Papst Franziskus im Heiligen Land ist, vielleicht können wir das auch verbinden und die Tiere nochmal in den Sommer schieben.
Dann werden wir das mit Sicherheit hinbekommen. Ich darf mich bei euch allen bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, und mehr wollten wir nicht haben aus der Schatztruhe des heiligen Franz von Assisi mit unserer Schwester Petra Grünert aus der Diözese Augsburg. In diesem Sinne hören wir jetzt zum Schluss von Irene Speer, Du allein. Mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als euch einen schönen Abend zu wünschen. Macht's gut und bis demnächst. Pfiat's euch.